Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Der Lockdown wird länger dauern und vielleicht auch noch mal verschärft. Für berufstätige Eltern gibt es aber eine Erleichterung. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld wird erweitert. Damit soll es öfter möglich werden, von der Arbeit befreit zu werden, um Kinder zu betreuen, die derzeit ja nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen können. Ich spreche gleich mit Britta Schön vom Online-Verbraucherportal Finanztipp über die Einzelheiten. Trotz Kohleausstiegs müssen im rheinischen Braunkohlerevier weitere Dörfer dem Tagebau weichen. Auch darüber gleich mehr. Wir informieren in dieser Sendung über Förscher, die Bergen dabei zuhören, wie sie unter dem Einfluss der Erderwärmung auseinanderbrechen. Und wir gehen auf die Lage auf dem Markt für Bio-Lebensmittel ein. Zum Schluss kommt der Verbrauchertipp. Es geht um spritsparendes Fahren in Zeiten steigender Preise. Wenn ein Kind krank wird, dann braucht es Betreuung, denn Kindertagesstätte oder Schule kann es ja nicht besuchen. Dafür können sich die Eltern von der Arbeit freistellen lassen. In der Corona-Pandemie versuchen viele Eltern, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit miteinander zu verbinden. Das Homeoffice macht dies theoretisch in Grenzen möglich, doch wer es probiert hat, weiß, was das für ein Stress ist. Bund und Länder haben jetzt beschlossen, den Anspruch auf Kinderkrankengeld zur Betreuung in der Corona-Pandemie zu erweitern. Und darüber spreche ich jetzt mit Britta Schön vom Online-Verbraucherportal Finanztipp. Guten Tag, Frau Schön.
Guten Tag.
Frau Schön, normalerweise habe ich Anspruch auf 10 Tage. Wie viele Tage kann ich jetzt zu Hause mein Kind betreuen?
Ja, der Gesetzgeber hat gestern entschieden, dass jetzt junge Familien mit Kindern unter 12 Jahren pro Kind und Elternteil 20 Tage zu Hause bleiben können. Also sie haben den Anspruch verdoppelt.
In der großen Familie geht das aber nicht für alle Kinder 20 Tage.
Das stimmt. Wenn man mehrere Kinder hat, dann ist es bei einer maximalen 90-Tage-Grenze beendet. Aber immerhin mit 90 Tagen kommt man schon eine ganze Ecke weiter.
Da bekomme ich aber keine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber. Wie werde ich da finanziell unterhalten?
Richtig, der Arbeitgeber ist hier nicht zuständig, aber die jungen Familien müssen erstmal den Arbeitgeber informieren, dass sie hier unbezahlt freigestellt werden möchten und dass sie dieses erweiterte Corona-Kinderkrankengeld nutzen möchten. Und dann kann man hier an die Krankenkasse sich wenden, weil die ist dafür zuständig und die zahlt dann hier den Lohnverzicht oder aus und man bekommt 90% des Nettogehalts hier von der Krankenkasse.
Ganz konkret, wie beantrage ich das Geld? Was brauche ich dafür?
Also die Formulare sind im Moment noch nicht hochgeladen. Das Gesetz ist ja auch noch gar nicht in Kraft. Ja, aber ich gehe davon aus, dass am Montag der Bundesrat das Gesetz durchwinken wird. Und die Krankenkassen arbeiten auch mit Hochdruck daran, diese Formulare schon hochzuladen. Und dann wird man, denke ich, ab Ende nächster Woche schon diese Anträge stellen können. Und da gibt es einen ganz einfachen Antrag. Man muss einfach nur eine Verdienstbescheinigung einreichen bei der Krankenkasse und eine Bescheinigung, dass die Kita oder Krabbelstube oder der Kindergarten geschlossen ist oder nur Notbetreuung anbietet.
Sie sagten, es gibt 90% des Gehalts. Ist das steuerpflichtig, was ich dann ausgezahlt bekomme?
Ja, das wird sozusagen von der Krankenkasse schon dem Finanzamt gemeldet und das sind dann auch Einkünfte, die dann beim Lohnsteuerjahresausgleich berücksichtigt werden.
Wie muss ich das gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen?
Ja, Sie müssen zunächst mal ihn informieren und irgendwie ihm mitteilen, dass Sie gerne von dieser erweiterten Corona-Kinderkrankengeldlösung profitieren möchten und er wird Sie dann unbezahlt freistellen. Das heißt, Sie können jetzt nicht einfach direkt zu Hause bleiben und das Kinderkrankengeld bei der Krankenkasse beantragen, sondern Sie müssen als erstes immer mit dem Arbeitgeber sprechen an der Stelle.
Sind die Eltern denn in der Aufteilung des Kinderkrankengeldes dann frei und der Freistellungen oder gibt es da Regeln?
Man ist weitgehend frei. Man kann das auch übertragen auf den anderen Partner. Das heißt, letztlich wird man hier abstimmen müssen, wer bleibt wie viele Tage zu Hause und nutzt dieses Kinderkrankengeld.
Kann der Arbeitgeber denn bei Engpässen möglicherweise widersprechen?
Ja, grundsätzlich schon, weil es gibt schon diese unbezahlte Freistellung, einen Anspruch darauf, wenn es wirklich ganz, ganz dringend möglich ist. Aber wenn eine Notbetreuung da ist und der Arbeitgeber braucht diesen Mitarbeiter wirklich ganz, ganz dringend, dann hat er schon die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass du das nicht nutzt, sondern weiter arbeitest. Und dann muss man sich über andere Dinge Gedanken machen. Aber ich gehe hier ganz stark davon aus, dass die Arbeitgeber auch dieses Instrument den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen werden.
Das Ganze ist ja eine Regelung für gesetzlich Versicherte. Wie sieht es bei Privatversicherten aus?
Richtig, das ist ausschließlich für gesetzlich Versicherte und das Kind muss auch gesetzlich versichert sein. Privatversicherte haben erstmal keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld. Das hört sich jetzt schwierig an, aber manchmal ist in diesen privaten Versicherungen auch eine Lösung enthalten für solche Fälle. Da muss man mit seiner Versicherung mal sprechen. Und wenn das nicht hilft, dann gibt es immer noch eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Da ist auch vorgesehen, dass Eltern, die zu Hause bleiben müssen, weil beispielsweise die Kita geschlossen ist, dass die eine Entschädigung bekommen. Man bekommt allerdings weniger als beim Kinderkrankengeld. Man bekommt nur 67% des Nettolohns.
Britta Füllen war das vom Online-Verbraucherportal Finanztipp. Herzlichen Dank für die Informationen.
Sehr gerne.
Der Braunkohleausstieg ist beschlossene Sache. Der Hambacher Wald soll erhalten bleiben. Ende vergangenen Jahres hat der Energieversorger RWE ein weiteres Kohlekraftwerk stillgelegt, den Block D des Kraftwerks Niederaußem. Trotzdem werden im rheinischen Braunkohlerevier auch in diesen Tagen Häuser abgerissen. Das Dorf Lützerath soll dem Kohleabbau weichen. Moritz Küpper ist unser Korrespondent für Nordrhein-Westfalen und ich habe ihn gefragt, wie das zusammenpasst.
Naja, es entspricht dem Gedanken des sogenannten Kohlekompromisses, der auf dieser Strukturkommission dann basiert. Das Dorf Lützerath liegt halt nahe dem Tagebau Garzweiler. Das ist eben jener Tagebau im rheinischen Revier, der nun doch weiter ausgekohlt werden soll. Der Tagebau Hambach, Sie haben es gesagt, im Hambacher Forst, der soll ja dagegen stehen bleiben, weil eben der Hambacher Wald erhalten bleiben soll. Und deswegen hat sich nun im Kampf zwischen den Braunkohlegegnern und dem Betreiber RWE auf diesen anderen Tagebau auf Garzweiler konzentriert. In Kainberg, das ist dieser weiteren Dörfer dort, der nun ebenfalls noch dem Tagebau weichen soll. Insgesamt sind es ja 5. Da gibt es nun bereits Baumhäuser, also so wie eben im Hambacher Forst. Und in Lützerath, da gibt es nun Mahnwachen, da gibt es Besetzungen und seit Wochen eben Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und eben der Polizei, die dort räumen soll, weil eben Häuser abgerissen werden. Ich war selbst auch schon vor Ort und habe gesehen, wie es dort eben Auseinandersetzungen gibt.
Die Braunkohlegegner fordern ja, die Erweiterung der Tagebaue sofort zu stoppen. Mit welchen Argumenten?
Ja, die Kohlegegner oder Klimaschützer oder wie auch immer man die Gruppe nennen mag, die halten dieses Enddatum 2038 für zu spät. Sie sagen, dass damit die Klimaziele nicht erreicht werden können. Auch wird kritisiert, dass eben die Ergebnisse dieser Kohlekommission, die ja der Politik konkrete Empfehlungen gemacht hat, eben zu wenig beachtet wurde letztendlich in der Umsetzung. So sagte beispielsweise das ehemalige Kommissionsmitglied Antje Grothus, die kommt auch aus der Region Rheinisches Revier. Streckenweise sei das Gegenteil beschlossen worden. Die Bestandssicherung des Tagebaus Garzweilers ist beispielsweise unnötig und skandalös, so sagte es Grothus. Und auch gestern beispielsweise vor der Staatskanzlei hier in Nordrhein-Westfalen, da gab es erneut Proteste von Greenpeace im Vorfeld der CDU-Wahl. Morgen Armin Laschet tritt dort ja an und er ist als Ministerpräsident natürlich verantwortlich, was da im Rheinischen Revier geschieht.
Ginge es denn auch ohne Zerstörung weiterer Dörfer?
Tja, das kommt darauf an, wen man fragt. Also die Antwort lautet ja bzw. nein. Also das Abbaggern von 5 weiteren Ortschaften am Tagebau Garzweiler, das ist eben jetzt in diesem Kohleausstiegsgesetz festgeschrieben. Und der Energiekonzern RWE, der das Ganze ja betreibt, der sagt, die Kohle unter den Dörfern sei notwendig, um eben den Kohlebedarf bis 2038, also zu diesem neuen Datum, zu decken. Die Kritiker bezweifeln das dagegen. Sie sagen und haben in letzten Wochen auch nochmal Munition bekommen, denn da wurde bekannt, dass das Bundeswirtschaftsministerium ein Gutachten unter Verschluss gehalten hatte, das eben als Entscheidungsgrundlage für diesen Kohleausstieg diente. Und laut dieser Studie hätten die Dörfer die Umsiedlung dieser 5 Ortschaften abgewendet werden können, hätten diese erhalten werden können. Jetzt ist es so, im Landtag gibt es dort noch kleinere Anfragen an die Landesregierung, denn diese Leitentscheidung, die festlegt, wo genau die Abbaggerlinie läuft, die steht noch aus. Und insofern wird man sehen, was dort passiert.
Wie stark sind denn die Abbaupläne reduziert worden jetzt im Zuge des Kohleausstiegs?
Also wenn wir hier auf Nordrhein-Westfalen gucken, ursprünglich war das Jahr 2045 avisiert. Das war die letzte sogenannte Leitentscheidung, die Rot-Grün hier getroffen hat. Nun liegen wir im Jahr 2038, gegebenenfalls früher. Nordrhein-Westfalen leistet da einen großen Beitrag zur CO2-Einsparung. Sie nehmen am Ende 70% des zu reduzierenden Braunkohlekapazitäten bis 2029 bei sich. Also wenn man allein schaut, der Hambacher Forst, dadurch bleibt ja erhalten, dadurch bleiben rund 1,1 Milliarden Tonnen Braunkohle im Boden. Das betont Laschet auch immer wieder. Auf der anderen Seite, Kritiker, ich hatte es schon gesagt, sagen, es sei trotzdem zu wenig.
In ganz Deutschland soll der Kohleausstieg ja spätestens 2038 beendet sein. Wann ist es im Rheinischen Revier soweit?
Ja, das ist das Datum, 2038. Das ist dieser Tagebau Garzweiler, der bis dahin betrieben werden soll. Allerdings ist es hier in Nordrhein-Westfalen, Sie haben es ja auch eingangs gesagt, hier ging es los. Ende vergangenen Jahres, also vor ein paar Wochen, da begann hier bereits der Abschaltprozess. Hat den Hintergedanken, dass den Ostländern einfach mehr Zeit für den Strukturwandel gegeben werden soll. Deswegen macht Nordrhein-Westfalen hier die ersten Schritte. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen dann hier 12 von insgesamt 15 Kraftwerksblöcken stillgelegt werden. Und als letzter dann eben folgt spätestens 2038, gegebenenfalls früher, aber das ist bisher das Datum, eben die letzten großen Blöcke in Niederaußem und Neurath.
Soweit Moritz Küpper zum Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier. Das Gespräch haben wir kurz vor dieser Sendung geführt. Immer wieder sorgen spektakuläre Felsstürze oder Hangrutschungen in den Bergen für Aufsehen. Zuletzt in Norwegen. Mindestens 7 Menschen verloren dabei das Leben. Solche Ereignisse haben oft auch mit der Erderwärmung zu tun. Wenn es taut, dann verschwindet unter Umständen auch Eis, das den Berg seit Jahrtausenden zusammengehalten hat. Ihren Schrecken haben solche Ereignisse auch dadurch, dass sie so plötzlich kommen. Forscher bemühen sich deshalb, Bergrutschungen vorherzusagen, unter anderem, indem sie dem Berg zuhören. Peter Kaiser hat den Forschern zugehört.
Wir haben ein ganz sonores Brummen des Gipfels selbst gemessen. Dieses Brummen entsteht dadurch, dass der Gipfel durch ganz verschiedene Quellen angeregt wird, etwa durch Wind oder sehr entfernte Erdbeben.
2592 Meter hoch ist der Allgäuer Berg Hochvogel. Quer über seinem Gipfel klafft derzeit ein Riss von 5 Metern Breite und 30 Metern Länge. Bricht der Gipfel auseinander, so Michael Dietze, Geomorphologe am Geoforschungszentrum Potsdam, drohe der Abgang von rund 260.000 Kubikmetern Gestein den Hang herunter. Das entspräche der Masse von rund 260 Eigenheimen. Grund für die Bewegungen im Berg ist der Klimawandel mit den höheren Temperaturen, die in Gebirgsregionen 3-mal stärker sind als im flachen Land. Die Folge dieses alpinen Temperaturanstiegs ist eine sogenannte Sedimentkaskade, also eine Kette von Mechanismen, die die Berge abtragen und
das Material über die Hänge in Flüsse transportieren und in diesen Flüssen dann letztendlich bis ins Meer das Sediment transportieren. Und wenn wir also wissen wollen, wie der Klimawandel diese komplette Kaskade in seinen einzelnen Bausteinen verändert, was die positiven und vor allem auch die negativen Effekte für den Menschen und seine Landnutzung sind, dann müssen wir halt die Ursachen, die Auslöser und die Abläufe von solch großen Felsbewegungen besser verstehen können. Und der seismische Ansatz ist dazu ideal geeignet.
Bei dem seismischen Ansatz installieren die Geomorphologen, also Wissenschaftler, die sich mit der Form und den formbildenden Prozessen der Erdoberfläche beschäftigen, sogenannte Geophone am Gipfel. 7 dieser Sensoren, die seismische Wellen messen, sind am Hochvogel aktuell aktiv. Wie ein Netz umspannen sie den Gipfel mit 40 Metern Umfang. Der Berg, meint der Geomorphologe, schwinge nicht immer gleich, sowohl am Tag nicht, als auch in der Nacht. Und generell?
Wir haben während der Messzeit eine ganze Reihe von interessanten Signalen gemessen. Wie zu erwarten, jede Menge Erdbeben, auch Blitzeinschläge, kleinere Steinschläge, größere Steinschläge und eben auch die Schritte von Bergsteigern, die sich zum Gipfel aufgemacht haben.
Doch der Berg hat auch ein eigenes Brummen, wie eine Stimme, die vokalisiert.
Wir haben nun beobachtet, dass sich dieses Brummen ganz systematisch und zyklisch verändert. Über 5 bis 7 Tage hinweg steigt die Frequenz dieser Eigenschwingung etwa von 26 auf 29 Hertz. Und dann fällt das Ganze innerhalb von 1 bis 2 Tagen wieder auf den ursprünglichen Wert ab.
Um den Berg zu hören, spielten die Forscher den sägezahnartigen Ton etwa 20 Mal schneller ab als in Echtzeit. So entstand der Ton C. Verändert sich der Ton durch das Absacken der Frequenz und steigt wieder an, die Forscher nennen das Stick-Slip-Motion, kann das ein Vorbote drohender Massenabbrüche sein. Doch die Forschungen sind nicht nur für die am Berg liegenden Dörfer wichtig, sie sind auch für andere Landschaftsformen von Bedeutung.
Beispielsweise haben wir so an der Kreideküste der Insel Rügen über 2 bis 3 Jahre hinweg zeigen können, dass die Kliffrutschungen vor allem durch die Durchfeuchtung des Kliffs auf von mehreren verschachtelten Zeitebenen passiert.
Die Zeit drängt, Hänge rutschen immer öfter, wie zuletzt in Norwegen, aber auch die Küsten sind infolge des Temperaturanstiegs und des damit verbundenen höheren Meeresspiegels in Gefahr. So gab es im November 2020 mehrere Hangrutschungen an der Steilküste bei Selin. Darum wollen in Zukunft die Forscher am Geoforschungszentrum Potsdam die seismischen Anwendungen nicht nur auf andere Alpenbereiche ausweiten, sondern auch an weiteren Küsten hören, in welchen Stadien die Erosionsprozesse dort sind.
Ein Beitrag von Peter Kaiser. Anbau halbwegs im Einklang mit der Natur, kein Kunstdünger und nur ganz wenige Pestizide. Die Ökolandwirtschaft hat ihre eigenen Regeln. Für die Einhaltung dieser Regeln steht das Biosiegel. In Deutschland wurde das staatliche Biosiegel vor 20 Jahren eingeführt. Ein grünes Sechseck, es bescheinigt Produktion nach den Regeln der EU-Öko-Verordnung. Der Umsatz mit Biowaren ist seitdem kräftig gestiegen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat heute vor der Presse in Berlin eine Bilanz von 20 Jahren Biosiegel gezogen. Dieter Nürnberger in Berlin, wie fällt die aus?
Georg Ehring, aus Sicht der Ministerin ist die Bilanz eindeutig positiv. Die bekundete und auch die reale Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln hierzulande steige. Und auch bei den Marktanteilen geht es nach oben. Und inzwischen würden rund 90.000 Produkte mit dem Bio-Siegel in Deutschland angeboten von etwa 6.000 Unternehmen. Die Zahlen stammen aus dem Öko-Parameter. Das ist eine repräsentative Befragung von über 1.000 Konsumenten, die jährlich durchgeführt wird und somit Tendenz aufzeigen soll. Und natürlich werden auch Daten des Marktes, des Handels in die Analyse mit eingefügt. Und gespannt durfte man sein, wie die Corona-Pandemie sich auf das Kaufverhalten in Deutschland auswirkt. Und bei diesem Aspekt sieht die zuständige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU viele interessante Entwicklungen.
Öko ist gefragt und Corona verändert unser Ernährungs-, unser Koch-, unser Konsum-, aber vor allen Dingen auch unser Kaufverhalten. Regionalität ist stärker gefragt und Bio-Lebensmittel sind stärker gefragt. Erste Analysen zufolge dürfte der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln und Getränken im Jahr 2020 den Wert von 14 Milliarden Euro überschreiten. Und das wäre ein Plus um sage und schreibe 17% gegenüber dem Jahr 2019.
Am Steigen sind somit auch die Bekundungen der Kundschaft, künftig mehr Bio kaufen zu wollen. 37% sagten das für das vergangene Jahr, dass sie häufig oder ausschließlich solche Produkte gekauft hätten. Und für die Zukunft wollen dies sogar 48% tun. Eingekauft wird Bio übrigens am meisten im Supermarkt. Discounter werden an zweiter Stelle genannt. Und erst dann kommen beispielsweise Bäckereien, Metzgereien oder auch Wochenmärkte. Und bei den einzelnen Produkten haben sich die Trends der Vergangenheit auch gefestigt, so Bundesministerin Klöckner.
Bei Bio-Eiern steigt der Anteil der Befragten, die angeben, diese Produkte ausschließlich oder häufig zu kaufen, auf 74%. 2019 waren dies noch 66%. Bei Bio-Fleisch und Wurstwaren geben 50% der Befragten an, dies zumindest häufig einzukaufen. 2019 42%.
In Deutschland werden knapp 10% der landwirtschaftlich genutzten Flächen für den ökologischen Anbau genutzt. Das Biosiegel feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Da wurde auch ein bisschen Bilanz gezogen. Und eine Frage spielt ja auch in der Vergangenheit stets eine große Rolle. Wie verlässlich ist das Siegel? Es ist ja eine freiwillige Kennzeichnung, die Produzenten wählen können. Und Hans-Christoph Eiden, er ist der Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, beantwortet die Frage nach der Kontrolle wie folgt.
Wir haben kein eigenes zusätzliches Kontrollsystem etabliert, sondern die Bedingung ist, es muss hergestellt sein nach den Regeln des ökologischen Landbaus und das wird kontrolliert von den zugelassenen privaten Kontrollstellen, die unter staatlicher Aufsicht der Länder stehen. Von daher haben wir ein Kontrollsystem, aber es gibt sozusagen kein eigenes zusätzliches. Da ist das Biosiegelsystem einfach leicht, pragmatisch und sagt, wir haben was und das nutzen wir.
Und natürlich fällt auch stets die Diskrepanz zwischen solchen Umfragen und den konkreten Kaufdaten am Lebensmittelmarkt auf. Denn der Marktanteil liegt hierzulande bei lediglich knapp 6%, sagt auch das Umweltbundesamt. Ministerin Julia Klöckner interpretiert dies so.
Wie erkläre ich mir das? Einmal das Bewusstsein für etwas, was gut ist, das ist da und was vielleicht auch gesellschaftlich oder öffentlich-politisch gewollt ist oder auch medial gefördert ist. Und auf der anderen Seite eigene Einkaufsgewohnheiten, eigene Prioritäten und vielleicht auch der Preis.
Und mit diesen Informationen aus Berlin zurück nach Köln.
Dieter Nürnberger war das zu 20 Jahren Bio-Siegel in Deutschland. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Benzin und Diesel sind zum Jahreswechsel teurer geworden. Der CO2-Preis soll uns den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität schmackhaft machen. Das wäre der Verzicht auf Autos mit Verbrennungsmotor, doch das geht bei den meisten ja nicht von heute auf morgen. Was dagegen sofort umsetzbar ist, das ist sparsames Autofahren und eine kleine Anpassung in den Tankgewohnheiten. Thomas Wagner sagt Ihnen mehr dazu im Verbrauchertipp.
Eine Tankstelle am Bodensee. Wer hier den Tank seines Autos füllt, muss für Diesel oder Benzin deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr. Die Mehrkosten pro Liter liegen bei...
Ich schätze mal so 10 Cent im Schnitt. Man ärgert sich grundsätzlich immer, wenn irgendwo die Preise steigen.
Doch ärgern nutzt nichts, weiß dieser Tankstellenkunde. Höhere Mehrwertsteuer, CO2-Zuschlag, da kommt kein Autofahrer drum herum. Aber einen Beitrag dazu leisten, dass die Rechnung trotzdem nicht zu hoch wird, das könne man schon.
Vorausschauen fahren, spritsparend fahren, weniger fahren, Carsharing beispielsweise. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, definitiv.
Das bestätigt auch Sören Heinze, Sprecher des Automobilclubs Europa, kurz ACE.
Da besteht, wenn Sie das alles beherzigen und sehr auf Ihren Spritverbrauch bedacht fahren, durchaus die Chance, dass Sie diese 10 Cent wieder einsparen.
Der ACE hat aus diesem Grund eine ganze Liste von Spartipps zusammengestellt. Wichtiger Punkt, sich den richtigen Zeitpunkt fürs Tanken überlegen.
Vielleicht nicht unbedingt gleich morgens in der Früh, wenn alle in die Arbeit fahren, tanken, sondern das eher auf die Abendstunden verlegen. Am allerbesten tankt es sich nach wie vor am Wochenende und auch da nachmittags oder über die Mittagszeit.
Denn die Tankstellen ändern nach Erhebungen des ACE im Tagesverlauf ihre Preise. Frühmorgens, wenn viele mit ihren Autos zur Arbeit fahren und die Nachfrage hoch ist, steigt der Spritpreis. Häufig wird es aber am späten Nachmittag auch schon wieder billiger. Die Schwankungen innerhalb eines Tages seien zum Teil beträchtlich, so Sören Heinze.
Das ist teilweise so, dass es sich bis zu 10, 11, 12 Cent pro Liter getanktem Sprit unterscheidet, vom teuersten Moment bis zum preiswertesten Moment.
Preisdifferenzen treten auch bei den Tankstellen der gleichen Marken zwischen benachbarten Städten und Landkreisen auf. Über spezielle Apps, die unter anderem die großen Automobilclubs anbieten, können Autofahrerinnen und Autofahrer diese Preisvergleiche einsehen.
Als Hausregel gilt allerdings, also mehr als 5 Kilometer Umweg rentieren sich bei einem leeren Tank noch nicht einmal. Ansonsten ist der Mehrverbrauch durch die zusätzlich gefahrene Strecke dann so hoch, dass das die Preisersparnis wieder aufhebt.
Daneben rät der Experte des ACE, das Fahrzeug in Schuss zu halten. Auch das spart Treibstoff. Spezielle Leichtlauföle, die aber für den Fahrzeugtyp zugelassen sein müssen, bedeuten ebenso eine Treibstoffersparnis wie der Austausch eines verschmutzten Luftfilters. Einen Punkt hält Sören Heinze für ganz wichtig.
Die Klimaanlage kann wirklich ein Spritfresser sein.
Einschalten oder nicht, das sollten sich, so der ACE-Sprecher, sparsame Fahrerinnen und Fahrer genau überlegen. Darüber hinaus empfiehlt Sören Heinze eine regelmäßige Wartung der Klimaanlage. Überprüfung aller Einstellungen inklusive.
Eine falsch eingestellte Klimaanlage, die kann in der Tat bis zu 2 Liter Benzin auf 100 Kilometer mehr kosten.
Der wohl einfachste Tipp zum Spritsparen kommt aber von diesem Tankstellenkunden.
Natürlich weniger Auto fahren, mehr das Fahrrad benutzen. Ja, wenn es nicht so kalt wäre, wäre ich heute mit dem Fahrrad gefahren.
Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner, Umwelt und Verbraucher, geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dann erwartet Sie Jasper Barenberg zu den Informationen am Mittag. Unter anderem geht es um die CDU vor der Wahl des neuen Vorsitzenden und natürlich um Corona.